herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 6. Dezember, Nikolaustag, und ich freue mich, dass ihr auch heute reinhört und gemeinsam mit uns weiterlest in der täglichen Bibellese. Ich bin Ilonka und ich werde euch natürlich wie immer die einzelnen Stellen direkt vorher ansagen und wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Hiob, die Kapitel 7 und 8. Hiob klagt über sein nichtiges Leben. Ist der Mensch auf Erden nicht immer im Dienst, so wie ein Söldner jeden Tag? Wie ein Sklave sich nach Schatten sehnt, wie ein Tagelöhner nach dem Lohn, so sind mir leere Monate beschert und Nächte voller Mühsal zugeteilt. Wenn ich liege, sage ich mir, wann stehe ich endlich wieder auf? Doch die Nacht zieht sich dahin und ich wälze mich herum, bis es dämmert. Mein Leib ist gekleidet in Maden und Schorf. Meine Haut ist verschorft und eitert. Wie ein Weberschiffchen fliegen meine Tage. Ganz ohne Hoffnung schwinden sie dahin. Bedenke, dass mein Leben ein Hauch ist. Mein Auge nie mehr Gutes sehen wird. Wer mich sehen will, erblickt mich nicht mehr. Sucht mich dein Auge, bin ich nicht da. Die Wolke löst sich auf und verschwindet. Und wer zu den Toten fährt, steigt nicht wieder auf. Er kehrt nicht mehr in sein Haus zurück und seine Stätte kennt ihn nicht mehr. Hiob protestiert gegen Gottes Handeln mit ihm. So will auch ich meinen Mund nicht halten, will reden in meiner inneren Angst, will klagen voller Bitterkeit. Bin ich ein Ungeheuer oder ein Meer, dass du eine Wache gegen mich stellst? Wenn ich sage, mein Bett soll mich trösten, mein Lager meine Klage ertragen, so erschreckst du mich mit Träumen, bringst mich durch Visionen in Angst, so dass ich lieber ersticken wollte, lieber den Tod, als meine Knochen hier sehe. Ich bin es satt. Ich mag nicht ewig leben. Lass mich. Mein Leben ist doch nur ein Hauch. Was ist der Mensch, dass du ihn groß machst? Dass du Acht auf ihn hast, dass du ihn jeden Morgen zur Rechenschaft ziehst, dass du ihn jeden Augenblick prüfst? Wann endlich blickst du von mir weg, dass ich in Ruhe meinen Speichel schlucken kann? Hab ich gesündigt? Was tat ich dir an, du Wächter der Menschen? Warum hast du mich zu deiner Zielscheibe gemacht? Warum werde ich mir selbst zur Last? Und warum vergibst du mein Vergehen nicht und erlässt mir meine Schuld? So lege ich mich jetzt in den Erdenstaub, und wenn du mich suchst, so bin ich nicht mehr. Erste Rede des Bildad, seine These. Da entgegnete Bildad von Schuach: Wie lange willst du noch solche Reden führen? Wie lange machen deine Worte noch Wind? Wird Gott die Gerechtigkeit beugen? Krümmt der Allmächtige das Recht? Haben deine Kinder an ihm gesündigt, gab er sie in die Gewalt ihrer Schuld. Wenn du Gott eifrig suchst, zu dem Allmächtigen flehst, wenn du rein und aufrichtig bist, dann regt er sich über dir und stellt die Wohnung deiner Gerechtigkeit her. Dein Anfang wird gering sein, aber dein Ende sehr groß. Woher Bildad seine Erkenntnis nahm? Frag doch die, die vor dir waren. Achte auf das, was ihre Väter erforschten. Denn wir sind von gestern und wissen nichts. Wie Schatten gehen unsere Tage hier dahin. Werden sie dich nicht lehren? Sprechen sie nicht zu dir? Holen Worte aus ihrem Herzen hervor? Bildad wendet seine These auf Hiob an. Wächst Schilfrohr, wo kein Sumpf ist? Schießt Riedgras ohne Wasser auf? Noch grünt es, ist nicht reif zum Schnitt, da verdorrt es schon vor allem Gras. So ist das Leben derer, die Gott vergessen. So schwindet die Zukunft des Bösen. Seine Zuversicht ist wie ein dünner Faden, sein Vertrauen ein Spinngewebe. Er stützt sich auf sein Haus, doch es gibt nach. Und er klammert sich daran, doch es steht nicht fest. In vollem Saft steht einer in der Sonne, seine Zweige überwuchern den Garten, seine Wurzeln schlingen sich über Geröll, zwischen Steinen hält er sich fest. Reißt man ihn von seiner Stelle weg, so verleugnet sie ihn. Dich sah ich noch nie. Ja, das bleibt vom Glück seines Weges, und aus dem Staub sprießen andere auf. Gott verwirft den Schuldlosen nicht, und den Boshaften hält er nicht fest. Er wird deinen Mund noch mit Lachen erfüllen und deine Lippen mit Jubel. Die dich hassen, müssen Schande anziehen. Das Zelt dieser Gottlosen ist dann nicht mehr. Micha, die Kapitel 3 und 4. Gegenführer und Propheten. Ich sagte: Hört doch, ihr Häupter Jakobs, ihr Mächtigen von Israel, müsstet ihr das Recht nicht kennen, die ihr das Gute hasst und das Böse liebt? Ihr zieht den Leuten die Haut ab, ihr zehrt ihnen das Fleisch von den Knochen. Ja, ihr fresst das Fleisch meines Volkes, zieht ihnen die Haut ab, zerbrecht ihre Knochen, zerstückelt sie wie Fleisch und werft sie in einen Topf. Dann werdet ihr Jahwe um Hilfe anrufen, doch euch wird er nicht antworten. Er verbirgt sein Gesicht vor euch, denn ihr habt eure Macht missbraucht. So spricht Jahwe über die Propheten, die mein Volk verführen. Haben sie etwas zu beißen, verkündigen sie Glück und Erfolg. Steckt man ihnen nichts ins Maul, drohen sie den Untergang an. Darum wird es Nacht für euch und ihr bleibt ohne Vision. Es wird finster werden und keine Wahrsagung geben. Die Sonne geht über den Propheten unter und der Tag wird ihnen schwarz. Die Seher werden enttäuscht, die Wahrsager müssen sich schämen. Voll Trauer verhüllen sie den Bart, denn Gottes Antwort bleibt aus. Doch mich hat Jahwe stark gemacht, mich mit seinem Geist erfüllt, mit einem Sinn für das Recht und mit Kraft, um Jakob seine Verbrechen zu zeigen und Israel seine Vergehen. Hört her, ihr Führer der Nachkommen Jakobs, ihr Mächtigen des Hauses Israel, ihr verabscheut das Recht, macht alles, was gerade ist, krumm. Ihr baut Zion mit Blut, Jerusalem mit Ungerechtigkeit. Seine Führer richten für Geschenke, seine Priester lehren für Bezahlung und seine Propheten wahrsagen für Geld. Und dann berufen sie sich noch auf Jahwe. Ist Jahwe denn nicht unter uns? Was soll uns dann noch passieren? Darum wird Zion ein Trümmerhaufen, wird umgepflügt wie ein Acker und auf dem Tempelberg wächst Wald. Das geschieht wegen euch. Das Friedensreich. Am Ende der von Gott bestimmten Zeit wird Folgendes geschehen. Fest gegründet an der Spitze der Berge steht der Berg mit dem Haus Jahwes, erhaben über alle Hügel, und alle Völker strömen ihm zu. Die Menschen sagen überall: Kommt, wir ziehen zum Berg Jahwes, zum Haus, das dem Gott Jakobs gehört. Er soll uns lehren, was recht ist. Was er sagt, wollen wir tun. Denn von Zion geht die Weisung aus, von Jerusalem das Wort Jahwes. Er spricht Recht im Streit der Völker, er weist ferne Nationen zurecht. Dann schmieden sie die Schwerter zu Pflugscharen um, die Speere zu Messern für Winzer. Kein Volk greift mehr das andere an und niemand übt mehr für den Krieg. Jeder wird in Frieden bei seinen Weinstöcken und Feigenbäumen leben. Niemand wird aufgeschreckt, denn Jahwe, der allmächtige Gott, hat es gesagt. Ja, jedes Volk dient seinem eigenen Gott, aber wir gehören für immer Jahwe, unserem Gott. Es kommt der Tag, spricht Jahwe, da hole ich die hinkenden und vertriebenen Schafe zusammen, alle, denen ich übel mitgespielt habe. Die Hinkenden mache ich zu dem heiligen Rest und die Schwachen zu einem mächtigen Volk. Dann wird Jahwe auf dem Zionsberg für alle Zeiten König über sie sein. Du Herdenturm, du Hügel von Zion, die Herrschaft kommt zu dir zurück. Jerusalem wird wieder Königsstadt sein. Zions Bedrohung und Rettung. Jetzt aber, warum schreist du so laut? Gibt es keinen König bei dir? Ist dein Ratgeber tot, dass die Wehen dich packen wie eine gebärende Frau? Krümme dich nur, du Zionstadt, stöhne wie eine Frau in den Wehen. Denn jetzt musst du hinaus aus der Stadt, musst auf freiem Felde wohnen und wirst bis nach Babylon kommen. Dort wirst du gerettet werden. Dort befreit dich Jahwe aus der Gewalt deiner Feinde. Aber jetzt ziehen viele Völker gegen dich und sagen: Dieses Volk ist entartet, wir werden uns ans Zions Untergang weiden. Doch sie kennen die Gedanken Jahwes nicht. Sie wissen nicht, was er vorhat, dass er es sammeln wollte wie Garben auf dem Dreschplatz. Steh auf und drisch, du Zionstadt, ich mache dir Hörner aus Eisen und Hufe aus Bronze gebe ich dir, damit du viele Völker zermalmst. und ihren Besitz wirst du Jahwe weihen, dem Herrn der ganzen Erde ihre Habe. Der erste Johannesbrief, Kapitel 5. Der Sieg. Wer glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Christus, der wurde aus Gott geboren. Und jeder, der Gott als seinen Vater liebt, liebt auch die anderen Kinder dieses Vaters. Dass wir die Kinder Gottes lieben, erkennen wir daran, dass wir Gott lieben und seine Gebote halten. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich im Befolgen seiner Gebote und das ist nicht schwer. Denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Er besiegt sie durch den Glauben. Aber wer würde denn die Welt besiegen können, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Drei Zeugen. Jesus Christus ist gekommen mit der Bestätigung Gottes durch das Wasser seiner Taufe und das Blut seines Kreuzes. Nicht nur durch das Wasser, sondern durch das Wasser und das Blut. Auch der Geist bestätigt uns das, denn der Geist Gottes ist die Wahrheit. Eine Anmerkung? Das ist ein Zusatz zur Verdeutlichung, weil Johannes mit Wasser und Blut offenbar den Anfang und die Vollendung des irdischen Dienstes unseres Herrn meint. Also diese Wiederholung in dem 6. Vers, das Wasser seiner Taufe und das Blut seines Kreuzes, soll das einfach nochmal untermauern. Johannes betont wahrscheinlich gerade deshalb, dass auch der Kreuzestod, also das Blut, das Jesus vergossen hat, ihn als Sohn Gottes bestätigte, weil es eine frühgnostische Irrlehre gab, die behauptete, dass bei der Taufe ein vom Himmel kommender Christus auf den Menschen Jesus herabkam und diesen vor seinem Tod am Kreuz wieder verlassen habe. Und darum wiederholte das wohl so oft. Jetzt geht's weiter mit Vers 7. Wir haben also drei Zeugen. Den Geist, das Wasser und das Blut. Und alle drei stimmen überein. Wenn wir schon menschlichen Zeugen Glauben schenken, wie viel mehr dann dem Zeugnis Gottes? Gottes Aussage hat ungleich größeres Gewicht, zumal er damit für seinen Sohn eingetreten ist. Wer an den Sohn Gottes glaubt, weiß in seinem Inneren, dass es wahr ist, was Gott sagt. Wer es nicht glaubt, macht Gott zum Lügner, weil er nicht wahrhaben will, was Gott über seinen Sohn ausgesagt hat. Und was bedeutet das für uns? Es besagt, Gott hat uns ewiges Leben geschenkt, das Leben, das in seinem Sohn ist. Wer mit dem Sohn Gottes verbunden ist, hat das Leben, und wer nicht, hat es nicht. Zuversichtlich beten. Ich habe euch das alles geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, denn ihr glaubt ja an Jesus als den Sohn Gottes. Deshalb können wir auch voller Zuversicht sein, dass Gott uns erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Und wenn wir wissen, dass er uns bei allem erhört, was wir erbitten, können wir auch sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt, so als hätten wir es schon erhalten. Wenn jemand sieht, dass sein Bruder oder seine Schwester sündigt und es sich dabei um eine Sünde handelt, die nicht zum Tod führt, dann soll er für sie bitten und Gott wird ihnen das Leben geben. Das betrifft aber nur die, deren Sünde nicht zum Tod führt. Denn es gibt auch Sünde, die den Tod nach sich zieht. Die habe ich nicht gemeint, wenn ich sagte, dass ihr beten sollt. Zwar ist jedes Unrecht Sünde, aber nicht jede Sünde führt zum Tod. Noch eine Anmerkung? Johannes meint hier vielleicht das bewusste Festhalten an einem Leben in Sünde, wie es bei vielen Anhängern gnostischer Irrlehren der Fall war, die sich ja selbst auch als Christen betrachteten. Die vorsätzliche Weigerung, wirklich zu Christus umzukehren, führt in die Gottesferne. Es ist aber auch möglich, dass Johannes hier Gläubige meint, die Gott mit dem physischen Tod bestraft, weil sie trotz grundsätzlicher Bekehrung immer weiter sündigten. Dazu gibt es auch einen Vers in 1. Korinther 11, Vers 30. Weiter im Text. Dreifache Gewissheit. Wir wissen, dass jemand, der ein Kind Gottes geworden ist, nicht bedenkenlos weiter sündigt, denn wer von Gott gezeugt ist, hütet sich vor der Sünde und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir von Gott stammen und dass die ganze Welt um uns herum vom Bösen beherrscht wird. Und wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns fähig gemacht hat, den wahren Gott zu erkennen. Mit ihm, dem Wahrhaftigen, sind wir in seinem Sohn Jesus Christus verbunden, der selbst der wahre Gott und das ewige Leben ist. Kinder, hütet euch vor den falschen Göttern. Thank you. Das war die heutige Bibellese. Ich wünsche euch heute einen gesegneten Freitag. Und wenn ihr wollt, dann hört doch auch morgen wieder rein. Wir lesen natürlich weiter. Bis dann. Tschüss.